den Trump angekündigten US-Zölle als schweren ökonomischen Fehler bezeichnet. In Berlin sagte Scholz, es handele sich um einen Anschlag auf die globale Handelsordnung. Die US-Regierung beschreite einen Weg, an dessen Ende es nur Verlierer geben werde. Tim Aßmann.
Europa werde geschlossen, stark und angemessen reagieren. Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte, die Auswirkungen durch erhöhte US-Zölle könnten dramatisch sein. Er nannte Preissteigerungen, höhere Inflation und sinkende Verkaufszahlen auf dem US-Markt. Deutschland und andere europäische Länder müssten nun gemeinsam Druck entfalten, den US-Präsident Trump spüren müsse, sagte Habeck. Und er verwies auf bereits erstellte Listen mit US-Produkten, auf die erhöhte Zölle durch die EU erhoben werden könnten. Habeck warnte allerdings vor einer übereilten Reaktion. Die EU gebe der US-Regierung nun 14 Tage Zeit, um in Gespräche einzutreten, und das sei klug, ergänzte der Bundeswirtschaftsminister.
Die ungarische Regierung hat den Rückzug des Landes aus dem Internationalen Strafgerichtshof angekündigt. Das kam gleichzeitig mit einem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in Ungarn. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen vor, den der Strafgerichtshof ausgestellt hat. Matthias Reiche aus Brüssel.
Es ist die erste Reise Netanyahus nach Europa, seit der Internationale Strafgerichtshof im vergangenen November einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hatte. Wegen des israelischen Vorgehens im Gazakrieg wurden dem Ministerpräsidenten und seinem damaligen Verteidigungsminister Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Ungarn gehört zu den 125 Vertragsstaaten des Strafgerichtshofs und wäre verpflichtet, Haftbefehle zu vollstrecken, wenn sich ein Gesuchter auf ungarischem Hoheitsgebiet befindet. Allerdings hatten die Behörden in Budapest in der Vergangenheit bereits erklärt, dass sie vom Strafgerichtshof gesuchte Führer wie Wladimir Putin oder eben Benjamin Netanyahu nicht festnehmen würden.
Die Außenminister der NATO-Staaten kommen am Mittag zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Erwartet wird, dass US-Außenminister Rubio die europäischen Partner erneut auffordern wird, ihre Militärausgaben deutlich zu erhöhen. Die Amerikaner hatten zuletzt auf 5% der Wirtschaftsleistung gepocht. Thema dürfte außerdem die Ankündigung von US-Präsident Trump sein, weniger sicherheitspolitische Verantwortung für Europa zu übernehmen. Bei den Gesprächen in Brüssel soll es deshalb auch darum gehen, wie ein abnehmendes Engagement der USA ausgeglichen werden kann. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz fordert, die marode Ringbahnbrücke in Berlin nur in abgespeckter Form neu zu bauen. Mindestens eine Fahrspur pro Richtung könne wegfallen, schlägt die Geschäftsführerin des BUND Berlin, Jung, vor. Das gelte perspektivisch für die gesamte A100 und die AWUS. Viele Menschen würden Studien zufolge auf andere Wege und Verkehrsmittel ausweichen, wenn weniger Straßen zur Verfügung stünden, heißt es vom BUND. Zugleich sei es billiger, den öffentlichen Nahverkehr auszuweiten, als das Straßennetz in Schuss zu halten. Gestern hatte die Bundesautobahngesellschaft angekündigt, dass die marode Ringbahnbrücke abgerissen und neu gebaut wird. Bei der Berliner S-Bahn gibt es auch heute wieder Ausfälle und Verspätungen. Grund ist nach Unternehmensangaben die Reparatur an einem Signal im Bereich Storkower Straße. Betroffen sind neben der Ringbahn die Linien 8 und S85. Der Ring fährt demnach nur im 10-Minuten-Takt, die S85 gar nicht. Die Linie S8 verkehrt nur zwischen Birkenwerder und Blankenburg sowie Treptower Park und Wildau. Erstmals in der Geschichte Deutschlands gibt es mehr Konfessionslose als Katholiken und Protestanten. Das geht aus Daten hervor, die die Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland zusammengetragen hat. Demnach gibt es rund 39 Millionen Menschen ohne Religionszugehörigkeit und etwa 38 Millionen, die noch Mitglied bei einer der beiden großen Kirchen sind. Noch 1990 etwa lag der Anteil der Konfessionsfreien lediglich bei 22%. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter heute den ganzen Tag lang Sonne. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 8 Grad, Wannsee 10, Perleberg 7, Rüdersdorf 11 Grad. Morgen anfangs vereinzelt neblig, dann sonnig oder locker bewölkt und es bleibt trocken bei Höchstwerten von 19 bis 22 Grad. Die Zeit 12:05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Anja Herzog.
Und dazu grüße ich Sie herzlich mit Mozart. Ist der Menuett aus einer Bläserserenade von Mozart hier mit den Wiener Bläsersolisten um 11:50 am Donnerstagmittag. Und jetzt haben wir hier noch ältere Musik für Sie, noch älter als Mozart. Da schauen wir jetzt zurück ins 17. Jahrhundert. Das ist ja die Zeit gewesen, wo sich die Instrumentalmusik in ganz Europa ziemlich differenziert entwickelt hat. Und darüber wissen wir heute vor allem Bescheid wegen einiger großer Sammlungen. Die sind von Musikern der damaligen Zeit angelegt worden. Bis heute sind die uns Gott sei Dank erhalten geblieben. Und eine der ganz wichtigen Kollektionen mit virtuoser barocker Instrumentalmusik, das ist der Codex Rost. Der befindet sich heute in der Pariser Nationalbibliothek. Das Ensemble Open Chamber Berlin unter Leitung von Catherine Aglibou hat eine Auswahl aus diesem Codex neu eingespielt. Und dieses Album hat sich Bernhard Schrammeck angehört und der ist jetzt hier bei mir. Codex Rost, das sieht ganz schön aus. Da sind Blumen vorne drin und innen drin die Musikerinnen und Musiker, die sich auch so ein bisschen blumenfarbig angezogen haben dazu. Aber Bernhard, Hand aufs Herz, ich habe an Ritter Rost gedacht, der ist aber nicht gemeint.
Nein, der ist nicht gemeint. Ritter Rost fand ich eigentlich nie so richtig gut, muss ich sagen.
Komm, der Pizzablitz im Gespenst, glaube ich, ist schon gut.
Ja, also hier geht es nicht um Ritter Rost, sondern es geht um einen gewissen Franz Rost, den man auch sonst nicht mehr kennen würde, wenn er nicht sich hier als Kopist betätigt hätte. Also manchmal werden die Kopisten richtig berühmt. Der war im Hauptberuf Priester in Straßburg vor allem, war aber auch Bediensteter, hatte Kontakte zum Markgrafen von Baden und der wiederum hatte eine Hofkapelle und hat Ende des 17. Jahrhunderts da ordentlich auch Betrieb gemacht damit und hat offenbar den Herrn Rost beauftragt, noch mal ein bisschen irgendwie gute Musik aufzuschreiben, den die Hofkapelle dann spielen kann. Und das hat der gemacht und auf diese Weise ist diese Sammlung entstanden. Solche Konvolute gab es offenbar sehr viele, aber es sind nur, wie du schon gesagt hast, sehr wenige nur erhalten. Und die, die erhalten sind, geben uns natürlich wunderbar Auskunft darüber, was wirklich musiziert wurde. Also nicht, was publiziert wurde, es wurde ja viel gedruckt in der Zeit, aber was wirklich angesagt war, was so eine Hofkapelle gespielt hat. Und das ist wirklich ein enormes Plus und ich bin froh, dass die noch da ist.
Das sind ja zum Teil wirklich Sammlungen, die in jahrzehntelanger Arbeit zusammengesammelt wurden und wirklich unglaublich umfangreich sind. Wie verhält sich es da mit dem Codex Rost?
Ja, der ist, also auch, es gibt noch viel größere, aber immerhin 150 musikalische Werke, das ist schon was. Und alles Instrumentalwerke, ich glaube nur ein Vokalwerk ist dabei, also es ist eine sehr spezielle Auswahl und es sind wirklich die aktuellen Werke des späten 17. Jahrhunderts, zum Teil aus der italienischen Tradition, Tarquinio Merula zum Beispiel oder einige andere und auch aus dem habsburgischen Bereich, ganz viel Johann Heinrich Schmelzer an erster Stelle zu nennen, der Hofkapellmeister aus Wien und auch von dem so ein Best-of und dann sind auch etliche anonyme Sachen, wo man denkt, könnte Rost selbst sein oder vielleicht irgendwas, wo er sich gedacht hat, die wissen schon, von wem das ist, muss ich nicht drüber schreiben, oder er wusste es selbst nicht. Aber alles wirklich ziemlich gute Musik, notiert in 3 Stimmheften für 2 Violinen und Bass und hier jetzt von Open Chamber eingespielt mit etwas größerer Besetzung. Und wir hören zunächst mal, würde ich sagen, eine Pastorella von dem schon erwähnten Johann Heinrich Schmelzer.
Das ist also diese Pastorella von Johann Heinrich Schmelzer. Du hast dich gerade sehr über mein Gesicht gefreut. Der Anfang ist natürlich spektakulär. Wir sind da mitten auf der Schafweide. Ja. Ganz Musik. Eingespielt ist dieses Album, haben wir schon genannt, vom Ensemble Open Chamber Berlin. Was für eine Idee steckt hinter diesem Ensemble?
Ja, so wie der Name das so ein bisschen vorgibt. Also schon was Offenes, ein Raum, in dem musiziert wird mit viel Experimentierlust. Das war auch schon jetzt an der Instrumentierung zu hören.
Durchaus.
Wo also so ein bisschen auch freie Improvisation viel erwünscht ist und wo ein Repertoire gewählt wird, was eben so aus dem 17. Jahrhundert stammt, wo sich die Instrumentalmusik ja sehr entwickelt hat und wo man auch noch sehr viel verändern kann, besetzungsmäßig hinzufügen kann, auch mal eine Mittelstimme ausdenken kann und so weiter. Catherine Aglibou leitet das, eine österreichische Geigerin, die schon lange in Berlin lebt und sie hat auch diese Idee gehabt nach Open Chamber. Also da steckt natürlich auch Kammermusik drin. Also es ist jetzt nicht riesig alles besetzt, aber schon eine sehr schöne, originelle Idee.
Wie ist denn dieses Ensemble insgesamt besetzt? Du hast mir nur diesen ganz kurzen Blick gegönnt auf dieses schön fotografierte Ensemble, aber ich habe niemanden jetzt erkennen können. Ich habe nur die Farben der Kleidung gesehen.
Sind sehr da schönes Foto. Leute dabei? Durchaus, durchaus. Also wenn man durchschaut, es sind hier, glaube ich, so 9 oder 10 Musiker, die mitmachen bei dieser Aufnahme. Es fällt auf, es sind etliche Namen, die an sich Stammbesetzung der Lautenkompanie Berlin sind. Also da sind Martin Ripper zum Beispiel, der Blockflötist, Ulrike Becker, die sonst Cello oder hier Gambe spielt, oder auch Annette Reinfurt für den Bass zuständig. Also das ist schon ein gewisser Stamm. Katharine Aglibut hat auch lange bei der Lautenkompanie mitgespielt. Aber dann ist zum Beispiel auch dabei Margret Köll, also ich würde sagen, die führende Barockharfenistin, die auch am meisten sich auskennt mit diesem Instrument. Christoph Sommer spielt Theorbe, Jeremy Joseph spielt die Tasteninstrumente. Also schon eine sehr erlesene alte Musikbesetzung. Hier alles experimentierfreudig. Musikerinnen und Musiker, und die spielen zum Beispiel zusammen auch ein ganz witziges Stück von Schmelzer, das heißt Polnische Sackpfeifen.
Das ist ja ganz schön, ne? Schmelzers polnische Sackpfeifen, da gibt es natürlich keine einzige Sackpfeife in dieser Ensemblebesetzung, sondern mit Bordunbass und darüber dann eben die Streicher, das machte man damals.
Ja, ja, und der Witz ist, es geht so als eine ganz unscheinbare Trio-Sonate los. Man denkt, auch eine von vielen, und plötzlich bringt er dann diesen Bordun, und dann ist man plötzlich dann bei den Sackpfeifen. Sack, genau. Herrlich, wunderschön.
Aber das ist bearbeitet, ne? Das hat Katharine Aglibut gemacht. Wie macht sie das?
Ja, also sie macht das sehr, sehr gut, und das ist auch der große Vorteil dieser CD, diese ganze Bearbeitung. Wenn man das jetzt so spielen würde, wie das Franz Rost, um ihn nochmal zu erwähnen, aufgeschrieben hätte, da würde es, glaube ich, schnell langweilig werden. Also der hat es in 3 Stimmbücher, 2 Violinen und Bass, und selbst 5-stimmige Stücke, die er damals hatte, hat er einfach reduziert auf diese 3-Stimmigkeit. Wir können in Vergleichsquellen feststellen, dass da noch Stimmen dazukommen, und Katharine Aglibut hat sich eben gedacht, genau in diesem Sinne des 17. Jahrhunderts, wo man eben auch so musiziert hat, was man gerade hatte an Instrumenten, und ein Besetzungsvorschlag wirklich nur ein Vorschlag war, und man nimmt das, was man schön findet, was man auch da hat. So hat sie das hier gemacht, eben Flöte dazu genommen, nicht? Das ist schon mal eine ganz andere Farbe dabei. Es gibt auch Hackbrett, gespielt von Margit Übelacker, also richtig ein Saiteninstrument, was so zitterähnlich ist, und dann dieses große Continuo mit Harfe, Theorbe, Violone und Orgel. Also da ist richtig viel Farbe drin, und es sind auch ein paar Mittelstimmen, glaube ich, dazugekommen, und es wird ein bisschen improvisiert drüber, so dass man also wirklich das als ein Gerüst aufnimmt, was der Herr Rost aufgezeichnet hat, aber daraus richtig ein großes Kino macht.
Schmelzer haben wir jetzt schon gehört, Johann Heinrich Schmelzer ist ein großer Name, Tarquinio Merula hast du vorhin genannt, auch ein größerer Name. Es gibt aber auch anonyme Stücke, hast du gesagt.
Ja, ja, und das ist auch ganz interessant, das gibt ziemlich viele sogar an diesem Kodex, und einige davon sind hier auch eingespielt worden, und ja, es könnte von Rost sein oder von jemand anders, und das ist eigentlich auch völlig egal, von wem es ist. Es ist gute Musik und wurde hier sehr originell eingespielt.
Thank you.
haben wir es auch mit dem von dir angedrohten Hackbrett zu tun bekommen, richtig. Und mit der Flöte, die hattest du auch benannt. Wie findest du die künstlerische Qualität?
Ja, das ist durchweg wirklich hervorragend. Ja, also schon, wenn man die Namen liest, weiß man, auf die kann man sich verlassen. Sowohl, wenn die solistisch irgendwo spielen oder nur mit dem Continuo eben, aber auch, wenn sie hier im Ensemble sich zusammenfinden. Das ist ja immer so ein gewisses Risiko. Es sind auch natürlich individuelle Künstler dabei, die gerne auch alleine was spielen. Aber es ist hier sehr schön zusammengekommen, ganz nach dem Motto Open Chamber. Also, dass das wirklich hier zusammen, man hat zusammengearbeitet. Und ich kann mir vorstellen, dass auch während der Produktion immer gesagt wird, spielst du vielleicht danach ein bisschen da was und da noch eine Verzierung. Und das geht wirklich sehr, sehr gut auf.
Nein, wir haben hier nicht einfach das eine Stück mal kurz pausiert und es dann nochmal sozusagen weiterspielen lassen. Es war tatsächlich was anderes als das vorher. Das war hier von dem besagten Tarquinio Merula, La Caterina. Ein Stück, aber ähnlich besetzt wie das, was wir vorher gehört haben. Etliche dieser Werke, Bernhard, sind ja schon oft von anderen Ensembles eingespielt worden. Was ist jetzt der Reiz von diesem neuen Album?
Also der Reiz sind die instrumentalen Farben und die Lust zur Improvisation. Also diese beiden Punkte, das ist wirklich das, was dieses Album ausmacht. Gerade diese Schmelzerwerke sind oft eingespielt. Sowas wie die polnischen Sackpfeifen gibt es in verschiedensten Versionen. Auch sehr langweilige zum Teil. Auch natürlich schon sehr originelle von anderen Ensembles. Aber diese Auswahl ist so schön zu sagen, dass es hier bis auf ein Stück, glaube ich, alles aus diesem Codex Rost. Wir sehen hier oder können hören, was eine Hofkapelle Ende des 17. Jahrhunderts gespielt haben könnte, wenn sie diese Instrumente gehabt hat. Diese Instrumente gab es alle in dieser Zeit. Also das passt irgendwie sehr schön. Ist jetzt in dem Fall mal kein Saxophon dabei oder sowas. Das kann man ja auch machen. Aber hier wirklich Instrumente des 17. Jahrhunderts auch so gespielt, wie man es damals vermutlich getan hatte, mit diesen vielen Ornamenten und Verzierungen. Es ist einfach ein großes Vergnügen, diese CD zu hören. Und ich verspreche, es wird auch nicht langweilig dabei.
Und auch nicht mit dem letzten Stück, das du noch davon ausgewählt hast?
Nee, schon gar nicht. Das ist eine Passacaglia, also ein Ostinato-Stück mit einem immer gleichbleibenden harmonischen Modell. Darüber wird ein bisschen improvisiert und ein bisschen gespielt. Maurizio Cazzati hat das komponiert und die Open Chamber Berlin hat da noch ein bisschen was dazu gespielt. Also wirklich ein schönes Zusammentreffen.
Das war die angekündigte Passacaglia von Maurizio Cazzati von diesem neuen Album. Das ist der Codex Rost, diese Sammlung aus dem 17. Jahrhundert mit Instrumentalmusik von Schmelzer, Bertali, Cazzati und anderen mit dem Open Chamber Berlin. Das ist dieses Ensemble hier geleitet von Katharine Aglibut. Das ist erschienen beim Label Querstand, hat ihn Bernhard Schrammeck hier gerade ausführlich vorgestellt. Und wie alle neuen Aufnahmen ist auch diese hier ein ganzes Jahr lang für Sie nachhörbar bereitgestellt auf radio3.de. 12.26 Uhr ist es.
Thank you.
Das war Florian Uhlig am Klavier mit Forlan. Das ist der dritte Satz aus Le Tombeau de Couperin von Maurice Ravel. 12.31 Uhr.
Radio 3. Kultur kompakt.
Erneut mit Imke Kriebsch.
Hallo.
Was haben die Menschen in der Antike erlebt, wenn sie einen heiligen Ort oder einen Tempel besucht haben? Da hat offensichtlich eine dänische Historikerin ganz neue und überraschende Erkenntnisse gewonnen. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, das ist auch wirklich eine spannende Sache, denn der Besuch an einem heiligen Ort, der muss ein sehr sinnliches Erlebnis gewesen sein. Die Götterstatuen im antiken Griechenland und in Rom wurden nämlich parfümiert. Und sie wurden mit gut riechenden Blumenkränzen und Girlanden geschmückt. Also ein Fest nicht nur für die Augen, sondern auch für die Nase. Das würde mir sehr gut gefallen. Ich stehe auf dezent gute Düfte. Ja, und das hat die dänische Historikerin Cécile Bruins herausgefunden. Die damaligen Parfums, die wurden im Gegensatz zu heute, die basierten auf Fetten und Ölen. Dann kamen die Duftstoffe natürlich noch hinzu und so konnten sie sowieso eine Creme auf die Statuen aufgetragen werden. Also eingecremte Statuen in so einem Tempel. Ja, und auf diese Weise sind in den Mittelmeerländern zum Beispiel Rosen zu Parfum oder zu gut riechenden Essenzen verarbeitet worden. Und diese Blumenkränze, die den Statuen dann umgehängt wurden, oder Girlanden, die da aufgehängt wurden, die haben dann eben für noch mehr Blumenduft gesorgt. Also in der Antike waren heilige Orte und Tempel in wunderbaren Duft gehüllt.
Von wegen graues Geröll.
Genau.
Laut dem Bundesarchivgesetz sind alle staatlichen Behörden und Stellen verpflichtet, ihre Akten dem Bundesarchiv anzubieten. Und dazu gehört auch der militärische und der sicherheitspolitische Bereich. Deine zweite Meldung, Imke.
Ja, und Dokumente aus diesem Bereich, die werden dann im deutschen Militärarchiv aufbewahrt. Erstmal gesichtet natürlich. Und das Militärarchiv, das gehört zum Bundesarchiv und befindet sich in Freiburg. Vor allem Texte, also Akten, werden dort aufbewahrt, aber auch Fotografien, Kartenmaterial und digitale Dokumente. Inzwischen liefern die Behörden ja wirklich kaum noch Papier, sondern vor allem digitale Daten an dieses Archiv. Die Aufgabe des Militärarchivs der Bundesrepublik Deutschland ist es, das militärische und sicherheitspolitische Handeln und Planen deutscher staatlicher Stellen zu dokumentieren. Das Archiv sichert und lagert die entsprechenden Akten und Dokumente und macht sie auch für interessierte Bürger und Wissenschaftler nutzbar. Also nicht alles ist top secret. Seit mehreren Jahren wird viel Arbeit auch in die Digitalisierung von Dokumenten gesteckt, damit die dann leichter zugänglich sind und natürlich auch, damit die Dokumente dauerhaft erhalten werden können, denn Papier hält ja nicht ewig.
Und jetzt hast du noch einen Tipp und da schauen wir nach Brandenburg an der Havel. Da ist das Industriemuseum. Davon hatte man jetzt allerdings längere Zeit nichts, weil Betonteile vom Hallendach gefallen waren, war das geschlossen.
Ja, das war natürlich gefährlich. Deswegen war das Industriemuseum erstmal gesperrt. Nun ist es wieder geöffnet, denn direkt unter der Hallendecke sind Sicherheitsnetze angebracht worden. Die sollen verhindern, dass weitere Brocken hinunterfallen. Und dafür wurde auch ein Gutachten erstellt, das besagt, dass die angebrachten Netze sowohl kleine als auch größere Partikel, also so Zigarettenschachtelgröße, auffangen und die dann nicht auf den Köpfen der Besucher landen. Ja, und diese Meldung ist natürlich mit meinem Tipp verbunden, das Industriemuseum in Brandenburg an der Havel mal wieder oder überhaupt mal zu besuchen. Es befindet sich in dem ehemals größten Stahlwerk der DDR und dort kann man zum Beispiel den letzten Siemens-Martin-Ofen Europas besichtigen, aber auch Kräne, Werkstätten wie zum Beispiel eine Schmiede, Labore, Lokomotiven, historische Fahrzeuge. Es ist also ein technisches Denkmal. Auf 4500 Quadratmetern erfährt man eine ganze Menge darüber, wie so ein Stahlwerk früher funktioniert hat. Das Industriemuseum in Brandenburg an der Havel befindet sich in der August-Sonntag-Straße 5 am sogenannten Silokanal im Westen Brandenburgs. Es ist dienstags bis freitags 9 bis 16 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen 10 bis 17 Uhr, also um eine Stunde nach hinten versetzt. Der Eintritt kostet 6, ermäßigt 3 Euro und Führungen finden auf Anfrage statt.
Und ich glaube, das ist ein schöner Tipp auch für Kinder, oder?
Bestimmt,
nicht
ja.
Nicht nur, aber denk auch ich, könnte ja. Man vielleicht in der August-Sonntagstraße mal einen Sonntagsausflug hinmachen.
Genau.
Imke Kriebsch, danke auch für diesen Tipp.
Bitte.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Die ARD wird 75.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer.
Neuartiges Coronavirus.
Unser öffentlich-rechtliches Programm berichtet unabhängig, informiert und erzählt. Aus der Gesellschaft, für die Gesellschaft, für alle.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.
Tja, hier spricht keiner mit der Porsche und ich gebe jetzt zurück zur ganz normalen Schuh. Schau!
Den 75. feiern wir nun gemeinsam mit einer Jubiläumsaktionswoche. Wir von Radio 3 steuern unser Kultur-Know-how bei. Und wir senden Hörenswertes aus allen Sendeanstalten bundesweit.
Sensationell!
75 Jahre ARD. Die Jubiläumsaktionswoche vom 31. März bis zum 5. April. Radio 3, wie es euch gefällt.
Der dritte Satz der siebten Sinfonie von Antonín Dvořák war das mit dem Cleveland Orchestra unter Leitung von Georges Sell. Vor 222 Jahren, am 5. April 1803, da hat Beethoven seine zweite Sinfonie aus der Taufe gehoben im Theater an der Wien, wo auch seine dritte, die fünfte und sechste ihre ersten öffentlichen Aufführungen hatten. Die kannten ihn dann da irgendwann schon, Beethoven. Und eine Wiener Aufnahme habe ich auch jetzt auf Radio 3 hier für Sie, der zweite Satz der zweiten mit den Wiener Philharmonikern unter Simon Rattle.
Thank you.
das. Also es ist die zweite Sinfonie von Ludwig van Beethoven, nicht die ganze. Das war natürlich nur der langsame, der zweite Satz daraus, ein Larghetto mit den Wiener Philharmonikern unter Leitung von Simon Rattle. Und das hier um 12.56 Uhr ist ein Satz aus einem Violinkonzert von Tommaso Albinoni, Andrew Manzi und die Academy of Ancient Music hören Sie da unter Christopher Hogwood.
Kompositionen eigens fürs Radio. Opern wie diese. Der Ozeanflug von Kurt Weill.
Hier ist der Papagei.
Die Kammersymphonie Berlin blickt auf 100 Jahre Radiomusik zurück. In ihrer Reihe Funkoper. Selten gespielte Werke von zum Teil heute vergessenen Komponisten. Zum Auftakt der Reihe Franz Schrekers kleine Suite, Max Buttings heitere Musik und Kurt Weills Ozeanflug. Funkoper, 100 Jahre Radiomusik. Das erste Konzert mit der Kammersymphonie Berlin unter der Leitung von Jürgen Bruns. Außerdem mit dem Radiosprecher Stefan Lang, der Berliner Singakademie und Solisten. Am Dienstag um 20 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin. Radio 3, wie es euch gefällt.
13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bundeskanzler Scholz hat die von US-Präsident Trump angekündigten US-Zölle als schweren ökonomischen Fehler bezeichnet. In Berlin sagte Scholz, es handele sich um einen Anschlag auf die globale Handelsordnung. Die US-Regierung beschreite einen Weg, an dessen Ende es nur Verlierer geben werde. Hauptstadtkorrespondent Tim Aspern.
Europa werde geschlossen, stark und angemessen reagieren. Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte, die Auswirkungen durch erhöhte US-Zölle könnten dramatisch sein. Er nannte Preissteigerungen, höhere Inflation und sinkende Verkaufszahlen auf dem US-Markt. Deutschland und andere europäische Länder müssten nun gemeinsam Druck entfalten, den US-Präsident Trump spüren müsse, sagte Habeck. und er verwies auf bereits erstellte Listen mit US-Produkten, auf die erhöhte Zölle durch die EU erhoben werden könnten. Habeck warnte allerdings vor einer übereilten Reaktion. Die EU gebe der US-Regierung nun 14 Tage Zeit, um in Gespräche einzutreten, und das sei klug, ergänzte der Bundeswirtschaftsminister.
Die ungarische Regierung hat den Rückzug des Landes aus dem Internationalen Strafgerichtshof angekündigt. Das kam gleichzeitig mit einem Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu in Ungarn. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen vor, den der Strafgerichtshof ausgestellt hat. Matthias Reiche aus Brüssel.
Es ist die erste Reise Netanyahus nach Europa, seit der Internationale Strafgerichtshof im vergangenen November einen Haftbefehl gegen ihn ausgestellt hat. Wegen des israelischen Vorgehens im Gazakrieg wurden dem Ministerpräsidenten und seinem damaligen Verteidigungsminister Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Ungarn gehört zu den 125 Vertragsstaaten des Strafgerichtshofs und wäre verpflichtet, Haftbefehle zu vollstrecken, wenn sich ein Gesuchter auf ungarischem Hoheitsgebiet befindet. Allerdings hatten die Behörden in Budapest in der Vergangenheit bereits erklärt, dass sie vom Strafgerichtshof gesuchte Führer wie Wladimir Putin oder eben Benjamin Netanyahu nicht festnehmen würden.
Das Europaparlament hat dafür gestimmt, das EU-Lieferkettengesetz um ein Jahr zu verschieben. Es folgte damit einem Vorschlag der EU-Kommission.